Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Ja, das Kürzel MS steht ja bekanntlich für die Krankheit Multiple Sklerose. Mir gegenüber sitzt heute Georg Redelhammer, der zwar schon seit 2002 mit dieser Diagnose lebt, aber den beiden Anfangsbuchstaben einfach eine völlig neue Bedeutung zugeschrieben hat. MS steht für ihn nämlich für meine Sache. Oder wie er selbst mit seinem gleichnamigen Buch etwas ungenierter formuliert, meine Sache, Motherfucker. Die Blackjack-Strategie gegen Multiple Sklerose. Lieber Georg, ich finde, darüber müssen wir sprechen. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auch.
Vor dem Interview starten wir mit einem kurzen Warm-up mit unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Jeder und jede Einzelne kann einen Unterschied machen, weil?
Weil jeder diese Superkraft hat, zu verändern.
Das geht mir beim Blick in den Spiegel durch den Kopf.
Er liebt das Leben.
So reagiere ich auf Rückschläge.
Aufstehen, weitermachen.
Jetzt erst recht, denke ich, wenn.
Etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle.
Ein Lebensmotto, das mich seit jeher begleitet.
Du bist der Unterschied.
Ja, lieber Georg, wir haben uns ja vor geraumer Zeit schon kennengelernt und hatten eigentlich über was ganz anderes gesprochen damals. Und weil uns eine Sache eint, nämlich die Tatsache, dass wir beide sehr gesprächig sind, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir über deinen Lebensweg, den du mal so ein bisschen erläutert hast, eine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Und ich scheitere jetzt gerade daran, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in wenigen Worten vorzustellen. Wie gelingt dir das denn immer?
Schwierige Frage, weil man kann natürlich mit dem Lebenslauf beginnen, von Journalist bis zu Marketingberater, Marketing-Experte für Audi, Volvo. Ich habe in 3 Ländern gelebt, in Österreich, der Schweiz und in Russland. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich würde mich selber als kreativen Geist definieren, der das Leben liebt und der davon überzeugt ist, dass jeder den Unterschied machen kann.
Der Titel deines Buches, das du gerade schon angesprochen hast und ich auch ganz am Anfang, ist ja ein echter Hingucker. Und danke erstmal dafür, dass du mich schon in der Einleitung damit richtig in Bedrulle gebracht hast. Aber da musste ich wohl durch. Wie bist du denn auf so einen provokanten, aber doch auch gleichzeitig so treffenden Namen gekommen?
Aus diesem Grund, weil MS die Krankheit der 1000 Gesichter ist und es wirklich meine Sache ist, erstens einmal, wie ich damit umgehe, aber auch, wie die Ausprägungen der MS sind. Und einer, der an MS erkrankt ist oder die Diagnose bekommen hat, der ist zunächst einmal sehr wütend. Und der sagt, MS, das ist wirklich meine Sache, Motherfucker. Lass mich in Ruhe mit deinen Ratschlägen, lass mich in Ruhe mit deinen tollen Ideen. Es ist meine Sache und ich kämpfe dafür, dass ich wieder gesund werde oder dass ich mein Leben besser gestalten kann mit dieser Krankheit.
Ich habe mal ein bisschen reingelesen und wir beide haben uns ja auch schon im Vorfeld dazu ausgetauscht und ich finde es ganz treffend, wie du es formuliert hast, was du alles versucht hast. Also du hast das gesagt, du bist von den indischen Gurus über geheimnisvolle Hexen oder sogar Wunderheiler bis hin zur Stammzellentransplantation mit Chemo in Russland gegangen und es gibt eigentlich nichts, was du nicht probiert hättest. Und wie sieht es diese Blackjack-Strategie, wie du sie nennst, am Ende des Tages aus? War es eine von diesen einzelnen Stationen oder ist es doch was ganz anderes, was man gar nicht erwarten würde?
Ich dachte mir, dass die Stammzellentransplantation in Moskau die ultimative Heilung sein würde. Und weil es medizinisch nichts Schlimmeres oder nichts, sagen wir, Aktiveres gibt. Ich bin dann aber draufgekommen im Zuge des Schreibens des Buches, das ich nach der Stammzellentransplantation in der Corona-Zeit geschrieben habe, was ich alles getan habe und dass ich eigentlich immer nur nach außen für Lösungen gesucht habe, immer von Dritten, vom Guru, Wunderzuckerl, Hexen, Numerologie, alles Mögliche. Und bin dann eigentlich am Ende des Schreibens des Buches draufgekommen, auch über einen Freund oder zwei Freunde, die mir ein anderes Buch empfohlen haben, dass die wahre Heilung eigentlich oder dass die wahre Blackjack, der wahre Blackjack ist eigentlich der Blick in den Spiegel. Und damit habe ich mich nie beschäftigt, nie mit mir selber. Wie kann ich selber meine Selbstheilungskräfte aktivieren und so weiter. Und das ist eigentlich der wahre Blackjack und das ist das Schwierigste überhaupt. Und daran bin ich immer noch gescheitert, aber ich weiß, dass ich irgendwann einmal den Zugang zu mir selber finden werde. Und darauf freue ich mich schon und daher ist das für mich die ultimative Herausforderung bis zu meinem Lebensende.
Und wer jetzt diese Blackjack-Strategie imitieren möchte, weil ich kann mir vorstellen, jemand, der jetzt vielleicht auch eine ähnliche Diagnose hat, das muss auch keine Krankheit sein, sondern vielleicht auch einfach ein Rückschlag, welcher Art auch immer, der einen dazu zwingt, über sein Leben neu nachzudenken und sich vielleicht auch neu auszurichten. Was würdest du demjenigen mitgeben, was kann er tun, um auch seine eigene Blackjack-Strategie zu finden?
Ich kann keine Ratschläge geben, weil die Reise, die ich getan habe, hat über 20 Jahre gedauert. Das Einzige, was ich ratschlagen kann, ist, diese Zeit zu verkürzen und gleich den Blick in den Spiegel zu wagen. Wiewohl man natürlich, wenn man eine schlimme Diagnose hat, wie MS oder wie Krebs oder irgendetwas anderes, man sofort nach einer Lösung von außen sucht. Man sucht sofort nach alternativen Methoden. Und auch diese Reise muss wahrscheinlich jeder machen, weil er sich sonst zum Schluss gedacht hätte, wieso habe ich das nicht probiert. Bei mir hat das alles nichts geholfen, aber ich hätte mir den Weg verkürzen können, indem ich gleich vielleicht parallel dazu angefangen hätte, mich mit mir selber, mit der Kraft meines Geistes zu beschäftigen, denn Gedanken können wirklich Berge versetzen und Gedanken können heilen, davon bin ich überzeugt.
Es ist ja bei dir so, dass du sowohl, du beschreibst dich selber als kreativen Geist, bist aber eigentlich sowohl Unternehmer als auch Autor, du machst Filme, du bist in der Politik aktiv. Das sind ja jetzt doch alles, würde ich jetzt mal sagen, herausfordernde Aufgaben, die auch immer wieder Lastspitzen mit sich bringen und sicherlich auch ja eine Ruhe erfordern, um sich all diesen Aufgaben zu widmen. Wie lässt sich das für dich vereinbaren?
Weißt du, David, warum ich das alles mache? Das mache ich alles, weil mit den unterschiedlichsten Dingen, die ich mache, ich verändern kann und ich erkannt habe, dass dort, wo ich bin und wie ich bin, ich für Veränderung stehe und ich Menschen inspiriere. Und das mache ich auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Das mache ich zum einen natürlich in meiner politischen Tätigkeit in Linz, im Gemeinderat, aber auch durch meine kreativen Ideen, die mich immer wieder zu Menschen bringen, die versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Und ich bin da ein sehr guter Gesprächspartner dafür, das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, also guter Gesprächspartner, und das schreibe ich, nachdem wir uns schon öfter ausgetauscht haben. Vielleicht hast du auch noch so ein Beispiel, wo du sagst, das ist eine Form von Veränderung, wo ich als Einzelner was bewegen konnte, womit man vielleicht von außen gar nicht rechnen würde.
Da gibt es unzählige Beispiele, weil ich bin ja auch Lektor an der FH in Wels und in Steyr und ich lehre hier Sustainable Development, also auf Englisch Nachhaltigkeit. Aber im Zuge dessen inspiriere ich eigentlich anhand von Fallbeispielen, die wir erarbeiten, dass jeder Einzelne etwas verändern kann. Ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen großen Fokus auf die Barrierefreiheit, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer auf Gehhilfen angewiesen und seit 2 Jahren erlebe ich die Stadt Linz, meine Heimatstadt, ganz anders, weil ich sehe, wie beschwerlich es ist, durch die Stadt zu fahren, und das müsste gar nicht sein, Kopfsteinpflaster, die Zugänge zu Geschäften. Aber eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist in der Tiefgarage des Hauptplatzes in Linz, gibt es wunderschön einen Behindertenparkplatz. Es gibt einen Lift auch hinauf, aber das Problem ist, wie komme ich zum Parkplatz, zum Lift? Und da sind zwei Brandschutztüren, die im Wege stehen und seit wann es die Garage gibt, seit 20 Jahren, geht diese Tür erstens einmal nicht von selber auf, zweitens ist sie sehr schwer und wenn ich alleine bin, muss ich mit meinen Krücken irgendwie versuchen, diese Tür aufzustoßen und dann mit meinem Gefährt durchzukommen. Was ich getan habe, ich habe mich zuerst mit dem Magistrat in Verbindung gesetzt. Ob die da was machen können, sagen sie nicht. Das ist der Garagenbetreiber. Dann habe ich den Garagenbetreiber angeschrieben. Und es hat sich herausgestellt, dass ich innerhalb von 2 Monaten wurde dieses Problem gelöst. Und jetzt gibt es Magnethalterungen für diese Türen. Und somit habe ich nach 20 Jahren, wie lange es die Garage eben gibt, eine Veränderung gebracht. Nur weil ich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen bin und gehe. Und das ist nur ein Beispiel. Und ich weiß, dass jeder irgendwo dort, wo er lebt, wo er arbeitet, durch kleine Dinge Großes verändern kann. Man muss nur die Augen offen haben.
Also diese Weitsicht, die gehört einfach schon dazu. Glaubst du, die hat sich geschärft mit der Diagnose auch?
Natürlich, die hat sich vor allem geschärft mit den Ausprägungen meiner Krankheit. Der Körper musste mir erst zeigen, dass er das hat und musste mich erst in eine Behinderung bringen, dass ich für diese Probleme tatsächlich offen bin und dass ich sie erkenne. Vielleicht ist das auch meine Bestimmung, zu inspirieren und zu verändern. Und mein Körper hat mir gezeigt, wo Bedarf besteht, vor allem jetzt in der Stadt. Und ich folge diesem Ruf, ich habe es gehört. Aber jetzt wäre es auch wieder langsam an der Zeit, dass ich es vielleicht ein bisschen besser habe wieder mit dem Gehen.
Ja, also man merkt schon auch am Lachen, dass ich finde das so beeindruckend, dass du trotz all dieser Herausforderungen mit so viel Energie und vor allem, ich habe dich als sehr lebensfrohen Menschen kennengelernt, einfach durchs Leben schreitest, durch deinen Alltag meisterst. Und da fragt man sich natürlich schon, als jemand, der ohne Einschränkung immer mal wieder sich, ich glaube, das kann jeder da draußen, sich denkt, heute komme ich schwerer aus dem Bett als sonst oder komme schwerer ins Bett als sonst, gibt es ja auch manchmal diese Abende. Woher nimmst du die Kraft, dass du genau das so bewerkstelligst, wie du es eben tust?
Ich glaube, das ist tatsächlich meine Einstellung. Zum einen, ich liebe das Leben, es gibt keine Alternative. Die Alternative kommt eh am Lebensende. Und bis dahin genieße ich es und lebe mit all dem, was mir das Leben oder mein Körper an Beschränkungen gibt, nehme ich auf. Aber ich verzweifle nicht daran. Und ich habe diese Kraft eigentlich gewonnen, weil ich gesagt, woher habe ich diese Kraft? Ich glaube, die ist einfach in mir. Und ich habe das gespürt, wie ich in der Klinik war in Moskau, mich auf meine Chemotherapie gefreut habe. 4 Tage Chemo, das Immunsystem auf 0 gestellt und dann ist man eigentlich einem sehr großen Risiko einer Infektion ausgesetzt. Aber ich habe mich gefreut auf diese Chemotherapie und habe mit dieser Freude viele angesteckt, vor allem Frauen, die da in der Klinik waren aus der ganzen Welt, weil ich gewusst habe und ich überzeugt davon war, dass mir dieses Killen meines Immunsystems die Heilung bringen wird. Und ich habe mit dem die Menschen drinnen angesteckt. Es kam eine Tochter kam zu mir und sagt, bitte komm zu meiner Mama, die hat so Angst vor der Chemo. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und habe einfach Lebenslust und Lebensfreude ihr gebracht. Und da habe ich erkannt, ich habe diese Kraft zu inspirieren und ich muss was tun dafür. Und ich muss diese Kraft verwenden. Dann habe ich das Buch geschrieben, das hat mich dazu inspiriert. Und dass die Kraft, andere Menschen zu inspirieren. Und das passiert jeden Tag. Auch heute ist mir das wieder passiert, dass sie sagen, wie machst du das? Du bist ein Vorbild. All das ist gut. Ich mache das nicht absichtlich. Ich mache das so, wie ich bin. Und weil ich bin, wie ich bin, mache ich den Unterschied.
Wie wichtig sind Wegbegleiter auf diesem Weg? Also du hast das gerade schon ganz viel über das Zwischenmenschliche gesprochen, mit Menschen, vielleicht auch Fremden, wie man diese Tochter und der Mama, die auch die Chemotherapie erhält, sehen konnte. Aber du wirst sicherlich auch selber Wegbegleiter gehabt haben, sei es die Familie, sei es eine Partnerin oder ein Partner und auch natürlich Freunde. Also spielt das schon auch eine Rolle?
Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich kann nur so viel Liebe geben, weil ich so viel Liebe bekommen habe und auch noch bekomme. Zum einen von meiner Ex-Frau, mit der ich nach wie vor ein enges Verhältnis habe, mit meinen drei Kindern, die mir endlose Liebe geben, meiner Mutter, meinem Bruder. Also das Eingebettetsein in Liebe macht es mir sehr leicht, auch Liebe zu geben. Und im Zuge dieser Reise haben auch Frauen eine wichtige Rolle gespielt in meinem Leben, weil die Frauen das haben, was wir Männer nicht haben. Wir sind ja so rational und wir wollen alles analysieren, das ist auch gut so. Aber wenn es darum geht, das Feinstoffliche zu erleben, energetisch zu arbeiten, dann sind es die Frauen, die mich darauf gebracht haben, sei es jetzt Numerologie, sei es jetzt der Guru, oder auch mich mit Religion zu beschäftigen, mit Bodytalking. Das kam alles von Frauen. Unterschiedlichsten Einflüsterinnen habe ich das bekommen. Daher sind die Frauen im Leben eines Mannes sehr entscheidend.
Ich habe manchmal das Gefühl, man sagt ja, Probleme seien subjektiv. Und in Österreich gibt es ja doch auch schon die Neigung dazu, zu sudern und sich über Dinge zu beschweren. Und ich habe eigentlich in den wirklich mittlerweile einigen Gesprächen, die wir geführt haben, dich nie über irgendwas klagen gehört. Gibt es dir manchmal so, dass du andere sudern hörst über Probleme, wo du dir denkst, auch wenn sie subjektiv sind, im Ernst jetzt, ist das jetzt wirklich ein Problem für dich oder ist das was, worüber du gar nicht nachdenkst?
Da müssen wir jetzt wieder über Frauen sprechen. Denn aus meiner mittlerweile 58-jährigen Lebenserfahrung ist es so, Frauen wollen sudern. Frauen wollen jammern und das ist auch gut so. Und meine Empfehlung ist, lasst sie sudern, lasst sie jammern. Das ist vielleicht eine Kraft, die sie haben, die sie brauchen, um dann wieder so uns zu unterstützen, wie wir es wollen. Also Frauen, lasst die Frauen sudern. Das ist schon.
Okay. Ich kenne auch genug Männer, die sudern. Also da möchte ich jetzt auch eine Lanze für die Frauen brechen, weil ich habe tatsächlich, mit Männern, glaube ich, mindestens genauso viele Sudererfahrungen gemacht.
Ja, aber es kommt darauf an, du dieses Klagen, auch das gesundheitliche Klagen. Was ich schon gesehen habe, ist, wenn ich mit wem ins Gespräch komme und dann fangen sie an, über ihre gesundheitlichen Probleme zu sprechen, und dann halten sie kurz inne und dann sagen sie, aber entschuldige, das ist eigentlich kein Problem, was ich jetzt habe. Und sehen mich natürlich, wie ich in meinem Rollstuhlgefährt sehe und sagen, eigentlich ist mein Problem kein Problem. Aber ich sage, auch mein Problem ist kein Problem. Es gibt Leute, die haben es viel schlechter als ich. Und ich habe Gott sei Dank diese Kraft und diese geprägt von Liebe, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass ich so bin, wie ich bin.
Die interessante Herangehensweise an deinem Buch ist, dass MS ja eigentlich zumindest für mich als Außenstehender ein schweres Thema ist. Man muss versuchen, die richtigen Samthandschuhe zu finden, um damit umzugehen. Und man möchte nicht zu vorsichtig sein, aus zu viel Ehrfurcht oder Respekt vor dem Thema. Man möchte aber auch nicht der Trampel sein, der den Betroffenen verletzt. Also man muss so ein bisschen diese Gratwanderung schaffen. Dein Buch strotzt ja regelrecht vor Humor. Ist das eine Art und Weise, wie du dir ein Ventil für den Umgang mit der Krankheit gesucht hast? Oder machst du damit ganz bewusst all jenen Mut, die das auch lesen?
So bin ich. Ich bin ein humorvoller Mensch und diese ganze Reise, die ich angetreten habe, schon während ich diese Dinge gemacht habe, wie diesen indischen Guru in Frankfurt, habe ich schon über mich selber schmunzeln müssen, was ich da jetzt wieder mache. Jetzt fährst du zu einem indischen Guru in Frankfurt und jetzt habe ich gerade einen Bericht gehört, dass der irgendwie jetzt angeklagt wird wegen, keine Ahnung, sektenähnlichen Verhaltens. Der Humor, den habe ich mir nicht gesucht, den habe ich. Und du hast mich vorhin gefragt nach der Kraft. Vielleicht ist es auch der Humor, der mir angeboren ist, der mir diese Kraft gibt, mit all dem, was ich tue oder wenn ich hinfalle, dann muss ich eigentlich drüber schmunzeln, weil ich sage, jetzt hast du wieder hinkaut. Ja. Also es ist dieser Humor, der mir Kraft gibt.
Die Mehrzahl der Unternehmerinnen und Unternehmern, und wir sind ja schon mit sehr vielen im Gespräch, gesteht immer wieder zu, dass sie sich sehr wenig um ihre Gesundheit sorgen, dass sie lange Arbeitstage, kurze Nächte, wenig Wochenende, wenig Entspannung in Kauf nehmen, um eben diese Leistung von sich selbst abzuverlangen. Und jetzt ist in meiner Wahrnehmung das so, dass wenn dann in der Blüte des Schaffens plötzlich eine Hiobsbotschaft dieser Art kommt oder irgendwelche anderen Gebrechlichkeiten entstehen, dass das sicherlich nicht einfach ist, damit umzugehen. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du gibst keine Ratschläge, weil damit jeder selber umgehen muss. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen auch das, trotz allem wie so eine Art Einstellung mitgeben, die diejenigen beherzigen können, wenn wirklich was auftaucht, womit sie nicht gerechnet haben.
Die Diagnose oder dass ich diese Krankheit bekommen habe, da musste ich mir schon die Frage stellen, brauchte es dieses Signal des Körpers? Hätte ich nicht vielleicht vorher schon, wenn ich feinfühliger gewesen wäre, wenn ich auf Signale geachtet hätte, wenn ich auch psychisch oder psychologisch anders herangegangen wäre in mein Leben, vielleicht hätte ich dann nicht diese Ausprägung gehabt. Ich glaube, der Ratschlag, den ich geben kann, ist tatsächlich, sich mit sich selber zu beschäftigen. Etwas, was mir zum Beispiel zu Beginn sehr geholfen hat, war sicherlich die Familienaufstellung, dass du versuchst, dein Leben im wahrsten Sinne des Wortes richtig aufzustellen mit den Personen in deinem Leben, es richtig zu erkennen, wer ist gut für dich oder wer nimmt die Energie oder wer gibt die Energie. Und natürlich die Abkürzung ist die, dass du zwar alles machen kannst oder alles versuchen sollst, was dir wer sagt, aber vergiss nie, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren in irgendeiner Art und Weise. Öffne deinen Geist dafür, dann kommt es eh. Irgendwann flüstert dir dann ein Buch zu, das du vielleicht lesen solltest. Der flüstert dir dann vielleicht zu einen Vortrag, den du dir anhören solltest. Sei offen für Lösungsvorschläge. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Alles andere kommt zu dir, wenn du es zulässt. Lass es zu.
Die Frage zum Schluss.
Kreativer Geist, Autor, Unternehmer, Marketing-Experte, Filmemacher. Die Liste ist lang und die letzte Frage an dich lautet: Was kommt bei einem Menschen, der so voller Ideen steckt, als nächstes?
Ich möchte durch mein Leben inspirieren. Ich will, dass mein Leben verfilmt wird, weil ich glaube, damit erreiche ich viele Menschen und damit kann ich viel mehr verändern, als ich hier in meinem Umfeld verändern kann. Mein Leben und meine Lebenseinstellung soll Inspiration sein für viele andere. Und das geht über ein elektronisches Medium wahrscheinlich am besten.
Mit dir selbst in der Hauptrolle oder wer würde dich spielen?
Nicht mit mir selbst. Ich glaube, im Abspann des Filmes wäre dann ich, du kennst den Film, ziemlich beste Freunde. Weil das ist eine wahre Geschichte. Und dadurch, dass das Leben ja oder die Diagnose, ich als Gesunder hatte, den Zürich-Halbmarathon noch gelaufen bin, Skifahren gewesen bin, daher musste es schon wer andere spielen. Aber als verbindende Klammer und als Bezug zum wirklichen Leben wäre ich dann zum Schluss dabei.
Ein schöner Gedanke.
Das Einfach-Machen-Motto.
Du darfst gerne jetzt zum Ende noch eine Einfach-Machen-Karte ziehen. Und diese ist dann dein persönliches Motto für die nächsten Wochen oder nächste Woche. Und das du dann gerne umsetzen darfst. Und wir freuen uns, wenn du uns über ein Foto oder ein kurzes Video auch daran teilhaben lässt.
Wunderbar, mache ich sehr gerne. Und ich habe die Karte gezogen, Genuss machen. Und ich bin ein Genussmensch und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich genieße, was ich genieße. Wahrscheinlich wird es irgendwas mit Essen zu tun haben.
bin sehr gespannt und ich freue mich aufs Ergebnis. Lieber Georg, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns so in deine persönliche Geschichte mit reingenommen hast, für die Einblicke, die du gegeben hast und dir weiterhin alles, alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Es war schön, mit dir über mein Leben zu sprechen und vielleicht habe ich dich ein bisschen inspiriert.
Ganz sicher. Also ganz sicher und nicht nur heute. Danke, lieber Georg.
Danke.